Ich will von der Goodness, von der Güte Gottes singen. Und ich denke, weil wir dieses Vertrauen haben, können wir auch so Schritte gehen, wie ihr als Familie, Becker, sie jetzt geht. Weil Abschied, das tut immer weh, da steckt ja schon der Begriff Scheiden drin. Scheiden heißt trennen. Man trennt sich von was, man lässt was zurück. Man lässt liebe Menschen, eine liebe Gemeinde, eine Umgebung, eine Schule, Freunde. Man lässt einfach viel zurück. Und man steht irgendwie so auf dieser Schwelle, man blickt zurück mit einem weinenden Auge, aber man blickt auch nach vorne mit Hoffnung und mit Freude und ist gespannt auf das, was jetzt eben kommen mag. Abschied ist nicht immer einfach und ihr steht mittendrin. Und als ich überlegt habe, über was ich predigen kann, da habe ich gedacht, oh, wir haben so unsichere Zeiten, heute ist Wahlsonntag, gibt so viele Dinge, die uns verunsichern. Und trotzdem glaube ich, dass Gottes Güte uns eben trägt und begleitet, auch über hier schwierige Situationen hinaus, auch über einen Umzug, Veränderungen und alles Neue, was auf euch zukommt. Und ich bin dabei auf einen Text gestoßen, der irgendwie viel beinhaltet, aber kein typischer Abschiedstext ist, nämlich die Versuchungsgeschichte Jesu in Matthäus 4. Er spricht davon, wie das Leben als Nachfolger Jesu gelingen kann. Und was wir dort mitnehmen, das wünsche ich euch als Familie, dass ihr das mitnehmt. Und das wünsche ich aber auch uns als Gemeinde, dass wir immer wieder daran denken, um was geht's denn eigentlich in unserem Leben? Wohin sind wir denn eigentlich unterwegs? Bevor wir in diesen Text einsteigen, noch kurz ein paar Infos. Diese sogenannte Versuchungsgeschichte in Matthäus 4, der geht diese Taufe Jesu voraus. Also bevor Jesus überhaupt öffentlich auftritt, da ist er so circa 30 Jahre alt, da tauft ihn Johannes am Jordan. Und anschließend wird dann Jesus, bekommt er den Stresstest in der Wüste, so nenne ich das mal. Er wird also, bevor er anfängt mit seinem Dienst, in die Wüste geschickt. Und das nicht vom Teufel, sondern von Gott selbst. Gottes Geist führt ihn dahin. Und ist nicht gemeint zu ihm, sondern es ist so eine Art Vorbereitung auf die kommenden 3 Jahre, die ihm auch wirklich alles abverlangen werden. 3-mal wird Jesus versucht, ja, und 3-mal reagiert er darauf. Und wie, das sehen wir jetzt gleich. Die erste Versuchung, um die es hier geht und die Jesus erlebt, die hat mit dem Wunsch zu tun, selbst wichtig zu sein, sich wichtig zu tun. In Matthäus 4, Vers 1 bis 3 heißt es, könnt ihr gleich hier mitlesen. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Ich weiß nicht, wer von euch mal gefastet hat, ist ja nicht mehr ganz so in. Vielleicht macht man das mal 3 Tage oder mal eine Woche oder auch 2. 40 Tage ist schon eine echt lange Zeit. Und Jesus ist sicherlich körperlich einfach schwach und erschöpft. Und jetzt kommt der Teufel hier und versucht ihn an diesem Punkt, wo er schwach ist. Und jetzt fragt man sich, naja, Jesus hätte hier ja den einfachen Weg wählen können. Wir wissen, später macht er auch mal große Wunder, 5 Brote und 2 Fische, damit ernährt er eine riesengroße Menschenmenge. Anschließend zieht er sich aber zurück, weil er nicht als der Brotkönig also bekannt werden will. Und hier an dieser Stelle tut er auch kein Wunder. Und ich habe mich gefragt, warum macht er das nicht? Und ich glaube, es wird hier ganz arg deutlich, warum Jesus eigentlich da ist oder gekommen ist. Jesus ist nicht da, um sich selbst wichtig zu machen. Jesus hätte ja jeden Tag auf den Marktplatz, Tempelplatz gehen können und er hätte Brot oder Steine zu Brot machen können. Wäre gar kein Thema gewesen. Aber, und die Menschen, die hätten ihm natürlich zugejubelt, weil ich sag mal, Hunger, damals noch ein größeres Problem als heute, da ist jemand, der kann aus Steinen Brot machen, gibt's was Größeres. Aber Jesus macht das nicht, weil er weiß, Brot befriedigt nur kurze Zeit ein Hungerbedürfnis von Menschen. Und indem er hier wieder steht, zeigt er, worum es ihm wirklich geht. Weg vom Selbstwichtigseinwollen hin zu Gott. Darum geht es, weg vom Selbstwichtigseinwollen hin zu Gott. Von Anfang an geht es Jesus um Gottes Reich und um Gottes Sache. Er will, dass Menschen bei Gott dauerhaft satt werden. Und deshalb sagt er, lesen wir in Vers 4, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Also das ist das Entscheidende, nicht nur die Nahrung erhält uns am Leben, ist ja logisch, wir essen was und das gibt uns Kraft und wir trinken was, ja, aber sie allein ist nicht unser Dasein. Unser Dasein allein ist nicht darauf gegründet, dass wir essen und trinken. Wir sind nicht nur dazu da, zu essen und zu trinken. Es gibt viel mehr. Der einzige und echte, die Theologen sagen manchmal Seinsgrund des Seins, also der Grund, warum wir Menschen Menschen sind, ist, weil Gott uns liebt, weil er uns gemacht hat. Er gibt uns alles Nötige zu unserem Leben und er hält uns. Und wenn wir das vergessen und wenn wir denken, ja, wir sind da, um zu essen und zu trinken, ich glaube, dann fühlen wir uns leer. Wenn wir vergessen, wer uns gemacht hat und mit wem wir diese Beziehung leben sollen, dann merken wir, naja, wir selber können uns doch am Ende nicht selbst tragen. Wir können uns selber keinen Halt, keine Identität geben. Das sind alles Dinge, die von außen kommen. Gibt es jemand, der mich liebt, unabhängig von meinen Erfolgen? Um diese Frage geht es eigentlich bei der Frage, wie wichtig nehme ich mich eigentlich? Direkt vor diesem Text, ich habe es vorhin schon gesagt, wird Jesus getauft. Und ich finde das ganz spannend, weil er in dieser Situation, unsere Geschichte beginnt mit dem Wort danach, weil das eben direkt diese Versuchungsgeschichte nach der Taufe ist, weil Jesus in dieser Taufe von Gott einen Wert zugesprochen bekommt, der nichts mit dem zu tun hat, was er leistet und tut. Da spricht ihm Gott zu, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Gott sagt diese Worte zu Jesus, bevor er irgendeine fromme Rede gehalten hat, keine Bergpredigt, bevor er irgendein Wunder getan hat, bevor er überhaupt irgendwas gemacht hat, wofür wir heute oder woran wir heute oft denken, wenn jemand sagt, ja, was fällt dir ein, wenn du an Jesus denkst? Jesus bekommt diese Zusage, dass Gott ihn annimmt, bevor er irgendwas getan hat. Und ich denke, das ist ganz bewusst, weil eben ihm Gott damit zeigt, du bist verankert in mir. Und ja, deine Liebe zu mir ist entscheidend und nicht das, was du nachher vollbringst oder nicht vollbringst. Darum geht es gar nicht. Ich glaube, diese Aussage, Gott liebt mich und ich bin von ihm getragen, ich bin sein Kind, das sagen wir oft so leicht, aber im Leben ist das manchmal gar nicht so einfach, auch darauf zu vertrauen, gerade in schwierigen Situationen. Und in dem Zusammenhang, ich glaube, ich habe ihn schon mal genannt, den Henry Nguyen als Beispiel, aber diese Geschichte von ihm, die bewegt mich so. Henry Nguyen wurde 1932 als Sohn eines Rechtsanwalts in Holland geboren. Genau, ihr seht ihn hier hinter mir. Er hat Theologie und Psychologie studiert und weil er ein ziemlich schlauer Kopf war, ist er ganz schnell an den Unis aufgestiegen. Also war Priester, aber hat dann eben Theologie unterrichtet in England und auch in den USA. Und nachdem er 25 Jahre lang Priester ist und auch 20 Jahre lang eben Theologie unterrichtet hat, unter anderem in Harvard und anderen großen Schulen, da stößt er auf eine Frage, die ihn nicht loslässt. Er fragt sich, bin ich eigentlich durch mein Älterwerden, durch mein Reiferwerden Jesus näher gekommen? Und seine Kollegen und Freunde, die sagen, ja natürlich, guck mal, du bringst so viele Bücher raus, du bist so erfolgreich, so viele Menschen profitieren von dem, was du aufschreibst und was du für Erfahrungen machst. Und Henry Nguyen macht das aber alles nicht glücklich. Er ist innerlich irgendwie leer und er spricht in dieser Situation ein Gebet. Da sagt er, Gott, Herr, zeige mir, wo es in meinem Leben weitergehen soll und ich werde folgen. Und nachdem er dieses Gebet gesprochen hat, bekommt er durch einen Bekannten Kontakt zu einer Einrichtung in Frankreich. Das ist so eine Art betreutes Wohnen, wo Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben, also mit geistiger Behinderung und ohne geistige Behinderung. Und Henry Nguyen spürt irgendwie, er muss aus dieser elitären Leistungsgesellschaft raus und er möchte dorthin gehen. Und er packt seine Koffer in der Harvard-Universität in den USA und er zieht nach Frankreich. Bisschen provokant könnte man sagen, von den schlausten Menschen der Welt geht er mit zu einem Ort, womit die Dümmsten wohl auch leben, also viele, die nichts im Kopf haben. Viele der Bewohner können nämlich noch nicht mal Sätze formulieren. Und jetzt stellt Nguyen in dieser Situation plötzlich fest, dass seine akademischen Titel und seine Intelligenz hier überhaupt keine Rolle mehr spielt. Keiner von den Bewohnern kann ja lesen, also ist auch niemand von seinen Doktortiteln oder seinen Büchern beeindruckt. Und er beschreibt das so, er ist plötzlich mit seinem nackten Selbst konfrontiert, offen für Umarmungen und Stöße, Lächeln und Weinen, ganz abhängig davon, wie er gerade in einer Situation wahrgenommen wird. Und das fordert den Henry Nguyen heraus, ein ganz neues Selbstbild zu entwickeln. Also er merkt, dass das Selbst, dass die Dinge tun, beweisen und schaffen kann, also dieses Wichtigsein wollen, das spielt plötzlich gar keine Rolle mehr. Und er merkt, ich stehe hier mit meinem inneren, ungeschminkten Selbst verletzlich und offen, um Liebe zu empfangen und zu geben. Und Henry Nguyen merkt in der Situation ganz neu, dass es Gott eben nicht auf das ankommt, was wir leisten oder tun, sondern dass er uns annimmt, so wie wir sind, und uns liebt einfach so. Ich merke, dass diese Geschichte mich bewegt, weil Henry Nguyen, losgelöst von dem, was wir sonst oft erleben, dass wir nämlich das wert sind, was wir scheinbar leisten, Gottes Liebe erfährt. Und das möchte ich auch euch zusprechen. Ihr seid mehr als nur ein Vater, eine Mutter, jemand, der erfolgreich oder erfolglos ist, gesund oder krank. Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Genauso wie dieser Taufspruch oder wie Gott Jesus diese bei der Taufe zuspricht, du bist mein geliebtes Kind, spricht Gott uns das zu, du bist mein geliebtes Kind. Wenn diese Wahrheit uns durchdringt und unser Halt ist, dann können wir ganz viel anderes erleben und aushalten. Wir können selbstbewusst sein und trotzdem unwichtig. Wir können weg vom Selbstwichtigsein wollen hin zu Gott kommen. Und dann folgt die zweite Versuchung. Ab Vers 5 heißt es, daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Jesus wird hier also versucht, was Spektakuläres, was Besonderes zu tun, was ihm großen Beifall einbringt. Aber er weigert sich, den Stuntman zu spielen. Er hüpft also nicht vom Tempeldach hinunter. Und das ist diese zweite Sache, um die es, glaube ich, hier geht und wo es bei der Nachfolge Jesu auch geht. Weg vom Spektakulären hin zum Dienst. Wer irgendwo eine neue Aufgabe übernimmt, der möchte natürlich im Idealfall positiv auffallen. Möchte mit einer neuen Arbeitsstelle begonnen, am besten nach ein paar Wochen, dass die Firma feststellt, wow, die Gedanken und das Neue, das ist was Tolles. Wie schön, dass wir ihn oder sie neu eingestellt haben. Das wünschen wir uns, dass Menschen aufmerksam werden, weil uns dieses nicht alltäglichere Besondere auch irgendwie anzieht. Und es gibt einen der großen Energy-Drink-Hersteller, der macht das seit Jahren. Meine Jungs lieben diese Videos. Da sind irgendwelche Profisportler, die haben einen Fallschirm auf und dann springen die von einem Hochhaus runter oder fahren mit einem Fahrrad irgendwie halsbrecherisch eine Skipiste runter, machen total verrückte Sachen, um einfach Aufmerksamkeit zu kriegen. Und währenddessen trinken sie noch so entspannt aus dieser Dose Energy-Drink. Also dieses Besondere, Spektakuläre, das ist was, was anzieht, was irgendwie besonders ist. Und ich glaube, Jesus hätte sich mit seinem Sprung vom Tempeldach in diese Reihe der Stuntmen irgendwie einreihen können. Aber Jesus tut das nicht. Und manchmal, wenn er Aktion startet, dann macht er es vor allem zusammen mit seinen 12 Schülern und nicht alleine. Er mimt nicht den Self-Made-Man, sondern er arbeitet viel lieber mit anderen zusammen. Wenn man dann so auf seinen Dienst schaut, dann merkt man, ja, es gibt doch Situationen, da macht er total außergewöhnliche Dinge, heilt Blinde und Lahme, erweckt Tote. Da gibt es doch so Momente, die wirklich spektakulär sind, keine Frage. Aber immer wenn Jesus das macht, merken wir, es geht ihm nicht um das Wunder an sich, das er hochhält, damit er irgendwie gepriesen wird, sondern letztlich geht es ihm immer um die Botschaft von Gottes Reich, es geht ihm ums Evangelium, es geht ihm darum, dass Menschen mit Gott in Verbindung kommen. Und das zeigt mir eben auch, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sollten wir nicht nur auf diese spektakulären Dinge achten, sondern merken, es gibt auch ganz viel Alltag. Wir sind nicht die Heiler, Versöhner oder Liebensspender. Wir bleiben auch immer bedürftige Menschen und wir brauchen diese Liebe auch von Gott. Das Geheimnis zu dienen liegt darin, dass wir unsere eigene begrenzte Tür zur Liebe öffnen und dass Gottes unbegrenzte Liebe da in uns hineinfließt und damit auch irgendwie zu anderen. Das erfahren wir besonders in den Momenten, wo wir uns von Gott leiten lassen. Und darum geht es in diesem letzten Abschnitt, weg von der Macht hin zum Geleitetwerden. Das heißt dann weiter im Text, schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagt Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du beten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Diese dritte Versuchung, die Jesus erlebt, hat mit Macht zu tun. Macht ist ja was uns ganz attraktiv scheint, weil wir damit Sachen jetzt und sofort verändern können. Bei Jesus muss man sich ja fragen, ich gebe dir alle Reiche der Welt, ja, die hätten ihm doch sowieso schon gehört. Aber was der Teufel ihm hier anbietet, ist, du wirst nicht einen Weg des Leidens und des Schmerzens gehen. Du wirst jetzt sofort, fall vor mir auf die Knie und du kriegst sofort alles, was dir ja sowieso gehört. Aber Jesus widersteht ihm und er wählt zur Ausbreitung von des Evangeliums den Weg des Leidens und der Liebe. Macht scheint immer so eine Abkürzung zu sein. Wir wollen, dass jemand was macht. Wir haben gute Absichten für jemand. Und wenn wir das als Eltern haben, dann sitzen wir manchmal am längeren Hebel und dann müssen wir zu solchen Erklärungen kommen wie, also wenn du das jetzt nicht machst, dann darfst du hinterher kein Fernsehen gucken oder so. Also solche Sachen, die nicht zusammenhängen, ist pädagogisch nicht gut. Manchmal macht man es trotzdem, weil man eben seine Kinder dazu bewegen will, endlich ihr Zimmer aufzuräumen oder was auch immer so ansteht. Aber trotzdem ist dieser Weg der Macht am Ende nicht ein guter Weg, weil wir genau wissen, Leute machen Dinge widerwillig. Leute machen sie nicht aus Überzeugung. Ein richtiger Weg ist eigentlich nicht ein Weg der Macht, der in der Vergangenheit auch schon zu Kreuzzügen geführt hat oder zu versklavten Indianern. Macht ist eine Versuchung, eine Abkürzung zu nehmen. Aber am Ende ist es immer besser, wenn wir Menschen lieben und wenn wir vertrauen, dass Gottes Geist wirkt und ihnen den nötigen Freiraum geben. Schließlich wollen auch wir nicht durch Macht gezwungen werden, möchte ja keiner. Als Nachfolger Jesu wollen wir dem folgen, der uns vorangeht. Und es gibt einen Text in der Bibel, wo das auch deutlich wird, in einem Gespräch, wo Jesus mit Petrus spricht. Und zwar Johannes Evangelium 21, da sagt Jesus mal zu Petrus, als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutet damit an, dass Petrus ein großer Leiter der ersten Gemeinde sein wird, ganz klar. Aber er wird auch Dinge erleben, die er sich nicht so vorstellt. Ich denke, das haben wir auch alle im Leben schon mal erlebt, dass wir Schritte gegangen sind und dann Dinge erlebt haben, die gar nicht so waren, wie wir es uns gedacht haben. Und was hier Petrus, was Jesus Petrus hier mitgibt, er hat eine Sicht von Reife, dafür steht ja Alter auch. Es ist nämlich die Bereitschaft, dorthin geführt zu werden, wo man selbst mal nicht hingehen möchte. Denn wir dienen ja uns nicht nur selbst, sondern Jesus sagt ja, dem Herrn, deinem Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Also was Petrus hier eigentlich von Jesus gesagt bekommt, ist, wenn du in der Gemeinde Dinge anstrebst und Wege gehst, dann wird es auch Situationen geben, die du gar nicht willst. Und dann werden auch ganz schön große Schwierigkeiten kommen. Ich glaube, das werdet ihr Bäckers auch erleben, bei allem Schönen, auch manche Herausforderungen, die mal kommt. Und all in all dem sagt eigentlich Jesus, hey, vertrau mir, dass ich trotzdem mitgehe. Nämlich auch der, der vorangeht, ist eigentlich ein Geleiteter. Beim Christsein geht es eigentlich darum, auch einer Führung zu vertrauen, nämlich Gottes Führung für mein Leben und mich immer wieder zu fragen, Herr, was hast du eigentlich mit meinem Leben vor? Wo und wie kann ich dir dienen? Ricky und Andreas, ihr habt euch diese Frage für euch und eure Familie gestellt, wo und wie können wir euch dienen? Und ihr habt diesen Ruf nach Hessen gehört. Für euren Dienst dort und für uns alle, da wünsche ich mir, dass wir aus diesen drei Versuchungen Jesu einfach auch lernen. Dass wir nicht versuchen, aus uns selbst heraus wichtig, spektakulär und mächtig zu sein, sondern dass wir merken beim Dienst für Gott, dass er gut und sicher führt, weil er uns angenommen hat und liebt. Das wünsche ich mir, dass er in diesem Wissen geht und dass wir alle in diesem Wissen als Angenommene und Geliebte unser Leben und unseren Glauben leben. Amen.